Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast. Mit Jan-Karl und Martin. Eine Triple-Doc-Produktion.
So, einen wunderschönen guten Abend, Martin.
Ich grüße dich, Jan-Karl.
Wie geht's dir? Alles gut?
Alles gut, alles gut. Heute wollen wir uns mal ein bisschen über das Thema Delir unterhalten, oder?
Mega-Thema. Ja, eins meiner persönlichen Highlights. Insbesondere da begründet, wenn man auf die Station kommt und die deliranten Patienten wieder vor sich sieht. Ich finde es schrecklich. Ja. Und Katastrophe auf Station.
Ich finde es erschreckend, vor allen Dingen, weil ich man immer so denkt, es ist nur was, was die Leute im Intensivsetting oder nur im Krankenhausaufenthalt betrifft. Und wenn man mal so guckt, was das doch dann für Auswirkungen auch auf das Leben der Patienten danach haben kann, was da so die Zahlen sagen, wird es noch viel erschreckender, eigentlich, dieses Krankheitsbild.
Ja, ich muss ja sagen, also wie ich das ja immer wahrnehme, jedenfalls so spiegeln es, glaube ich, uns auch die Angehörigen, wenn man mit denen telefoniert, die sind ja höchst erschrocken. Ne? Die sagen dann immer, ich erkenne meinen Vater gar nicht mehr wieder, der redet hier völlig wirres Zeug. Ich gerade angerufen, haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, ne? Von der Intensiv mit dem Handy angerufen, dann der Rückruf, was ist denn da los? Mein Mann beschreibt, der wird hier festgehalten. Also sind ja echt auch unschöne Szenen, die wir erlebt haben, oder ich glaube, die alle mal erlebt haben. Und ja, ist, glaube ich, echt ein Thema, dem wir uns widmen sollten oder in der Folge mal widmen können, ne? Weil es tatsächlich einfach sehr, sehr häufig vorkommt und ich glaube, von vielen auch noch immer unterschätzt wird.
Ja, und ich glaube, es wird immer die hyperaktive Form wird immer gesehen, wenn die Leute agitiert und unruhig sind und sagen, ich sehe die weißen Mäuse, die Wände hochlaufen, aber die Leute, die irgendwie das hypoaktive Delir durchmachen und in sich gekehrt sind und Panikattacken haben oder eine Angststörung entwickeln, die gehen uns ja durch. Ne? Ja. Die sehen wir gar nicht und denen geht's mitunter auch richtig dreckig dabei. Und
schlechter, ne?
Ich muss sagen, ich persönlich möchte das nicht erleben. Und wenn man sich mit Patienten unterhält, die nach einem Delir wieder besser dran sind und dann zum Teil reflektiert erzählen, was sie da erlebt haben, ist das wirklich schon sehr, sehr erschreckend.
Ja. Was die so es mal, sagen wir es mal einmal systematisch ein bisschen versuchen aufzurollen.
Ja.
Ich komme mal drauf, du hast einen Artikel dazu geschrieben, der im, ich glaube, Intensivjahrbuch, ne, veröffentlicht wird.
Veröffentlicht wird, genau.
Ja, wir können es ein bisschen im Dialog machen, ne? Aber keine Ahnung, fang doch einfach einmal vorne an. Was, also für die Zuhörer, die vielleicht sich mit der Thematik noch nie so befasst haben, was ist eigentlich ein Delir? Ich habe mein Durchgangssyndrom gesagt, mittlerweile gültig ist eigentlich, wir sprechen von Delir, nicht mehr von Durchgangssyndrom. Ne? Aber sonst kannst du ein paar Sachen dazu mal erzählen, einleiten und dann quatschen wir mal drüber.
Genau, so machen wir es. Also, was mich besonders daran beeindruckt hat, ist, dass, wie du gesagt hast, jeder von uns, der im Krankenhaus arbeitet, wird damit konfrontiert. Aber die Tragweite dieser Erkrankung ist mir im Prinzip nie bewusst geworden. Vor allen Dingen die Tragweite für die Patienten an sich und für das Leben der Angehörigen mit den Patienten. Gibt da mal einfach nur ein paar dröge Zahlen. Die Letalitätsrate kann von 3,9 auf 22% ansteigen. 25% der Patienten gehen mit einer kognitiven Funktionsstörung nach Hause, die auf dem Niveau einer milden Alzheimer-Demenz ist. Bitte was?
Das ist nicht krass.
Ja, und das kann mitunter halt auch den 50-Jährigen treffen, der auf einmal mit einem kognitiven Defizit nach Hause geht. Oder den 35-Jährigen, der schwerst polytraumatisiert geworden ist. Daneben gibt es einfach noch so Sachen, dass die Patienten, die an einem Delir leiden, eine erhöhte Reintubationsrate haben, häufiger Pneumonien erleben, häufiger Dekubitie bekommen und man auch ganz klar hervorheben muss, dass so ein Delir eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung einfach ist.
Wodurch macht sich das denn aus deiner Sicht am häufigsten bemerkbar oder wenn du die Patienten siehst, woran machst du eigentlich fest, der ist jetzt delirant oder was ist so der Klassiker eigentlich?
Also wie eben schon erwähnt, so der Klassiker ist eigentlich, dass man diesen agitierten, unruhigen Patienten sieht, der so fluktuierend in seinem Auftreten ist, eher vielleicht über Tag eher in sich gekehrt und dann, jeder kennt es, sobald das Licht ausgeht, werden die Leute unruhig, fangen an zu halluzinieren, nehmen sich das Beatmungsgerät ab, ziehen sich am ZVK, wollen an die Arterie, ziehen sich den DK geblockt raus. So, das ist so doch das klassische Bild, was im Prinzip jeder schon mal erlebt hat. da muss man halt sagen, dass es diese hyperaktive Form, aber dass es so eine hypoaktive Delirform gibt, die viel, viel häufiger eigentlich ist und die uns, glaube ich, auch als Intensivmediziner viel zu oft durchgeht und die mitunter ja auch mit einer sehr deutlich höheren Letalität, mit einem deutlich schlechteren Outcome assoziiert ist. Das war mir vorher auch nicht so bewusst. Ne?
Wie guckst du dir die Patienten an? Oder wovon machst du es abhängig, ob die einen Delir haben? Also wie kriegen wir das eigentlich raus?
Es gibt ja diesen schönen CAM-ICU-Test, den man auf der Intensivstation machen kann. Im Prinzip schaut man sich an, hat sich die Vigilanz des Patienten in den letzten 24 Stunden verändert? Dann kann man einfach hingehen und einfache Fragen stellen, wie können Enten schwimmen oder kann ein Stein schwimmen? Gibt es Fische im Meer? Ist der Patient in der Lage, darauf eine adäquate Antwort zu geben?
Das ist eigentlich so ein Aufmerksamkeitstest, den du in dem Fall machst.
Genau, ja. Genau. Und dann dieses einfache Spiel, so mache ich es immer, ich gebe dem Patienten die Hand und bitte ihn, jedes Mal, wenn ich den Buchstaben A sage, meine Hand zu drücken und
buchstabiere dann. Ananasbaumtest, ne?
Genau, ganz laut den Ananasbaumtest. Und je nachdem, wie viel Fehler der Patient dann da macht, daraus lässt sich eigentlich schon ganz gut erschließen, ist der Patient eigentlich delirant oder ist er nicht delirant.
Ich habe das tatsächlich auch, oder wir setzen ihn ja mittlerweile gehäuft ein. Leider auch, muss man ja sagen, noch nicht so regelhaft, wie wir es eigentlich auch gerne selber hätten, aber mittlerweile screenen wir echt deutlich mehr und eigentlich muss man ja auch fairerweise sagen, muss man eigentlich jeden Patienten screenen.
Die Empfehlung ist ja
im Prinzip, wenn man gar nicht rauskriegt, genau, und ich bin selber erstaunt gewesen, wie häufig ich tatsächlich vorm Patienten mal stand und dachte, Mensch, ich nenne ihn jetzt mal Opa Schmitz, ne? Der ist doch völlig adäquat, der sitzt hier im Bett vor mir, den kann ich fragen, haben Sie Schmerzen? Nö, geht mir sowas ganz gut. Und wenn man dann den Test mit den Leuten macht, erstaunlicherweise feststellt, die drücken echt falsch, ne? Oder der drückt komplett diese ganze Hand durch und man im Nachgang denkt, der hat nichts mitgekriegt. Ist überhaupt nicht aufmerksam und hat im schlechtesten Fall, dadurch, dass er jetzt ein Delir hat, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, einfach auch ein schlechteres Outcome.
Ja, wie gesagt,
das ist schon nicht unerheblich, ne? Und ich finde, da muss man schon die Vigilanz dann schon hingehen schärfen. Aber jetzt habe ich dich gerade unterbrochen, du wolltest was sagen.
Ja, ich wollte sagen, eigentlich ist die Empfehlung auch gerade auf so kritischen Stationen wie der Intensivstation, den Test mindestens einmal pro Schicht durchzuführen. Mhm. Die Patienten einmal pro Schicht zu screenen, wird eigentlich ganz klar empfohlen, das so zu machen.
Ja, wie zumal du schon beschreibst. Genau. Also ich habe es ein paar Mal mitgekriegt, wenn ich ihn gemacht habe und gesagt habe, oder auch zu der Pflegekraft zum Beispiel gesagt habe, hör mal, der ist aus meiner Sicht jetzt delirant, der ist völlig unruhig und die Pflegekraft sagt, nee, der war gerade völlig klar. Mhm. Das kann entweder tatsächlich die Wahrnehmung gewesen sein, dass er vielleicht trotzdem delirant war, aber man hat es gar nicht nach außen so wahrgenommen. Ne? Das ist das Phänomen, was wir ja schon ein paar Mal erlebt haben. Kann aber genauso gut sein, dass er vorher tatsächlich nicht delirant war und in dem Moment erst delirant wird. Und dann ist man ja im Prinzip auch bei der Definition. Ne? Akuter Beginn, genau. Ende Verlauf. Also es kann plötzlich einsetzen, sehr wechselhaft in der Klinik.
Genau. Und, wie gesagt, Aufmerksamkeitsstörung.
Genau, und äußert sich dann so unterschiedlich. Ne? Ich habe für mich immer meinen internen Score, das ist natürlich jetzt anekdotisch, ich habe immer gesagt, die Abweichung der 90 Grad von der 90-Grad-Achse im Bett beschreibt die Heftigkeit des Delirs. Also wenn sie irgendwann völlig quer im Bett liegen, dann kommst du nur ins Zimmer und siehst es im Prinzip.
Stimmt es aber, ja, genau.
Aber häufig fehlt auch die Orientierung im Raum, habe ich manchmal den Eindruck, ne? Dass sie so schräg im Bett liegen, dass sie nicht mehr gut mitmachen. Genau. Woher kommt das? Also warum sind die so?
Ja, ist schwierig zu sagen. Also im Prinzip sagt man, dass Delir entsteht aus einer Interaktion aus prädisponierenden Faktoren, also Faktoren, die der Patient mitbringt. Zum Beispiel wird da als Kriterium genannt Alter über 65 Jahre, männliches Geschlecht. Mhm. Auf jeden Fall demenzielle Vorerkrankungen, eine Multimorbidität, ein reduzierter AZ, Polypharmazie und Dinge wie Seh- und Hörminderungen begünstigen einfach das Auftreten eines Delirs und dann einfach in Kombination mit einem auslösenden Faktor, der dazu kommt. Und da muss man sagen, je größer je schwerwiegender der prädisponierende Faktor ist, umso geringer muss der auslösende Faktor sein, um ein Delir zu bekommen. Sprich, der junge, gesunde 35-Jährige, der keine Vorerkrankungen mitbringt, der braucht ein schweres Polytrauma mit einer Riesenoperation, einer langen Beatmung auf einer Intensivstation, um ein Delir zu entwickeln. Und der 85-Jährige exekierte Opa, beziehungsweise der 85-jährige herzkranke KHK-Patient mit seiner COPD braucht eine einfache Exikose und wird delirant.
Ja, der braucht nicht viel, ne? Da sind wir im Prinzip bei Frailty, ne? Also im Englischen Frailty, ja. Gebrechlichkeit, ne? Je höher das Maß an Gebrechlichkeit, desto geringgradiger muss der auslösende Faktor werden, ne? Das stimmt. Wobei, ist mich ein bisschen ketzerisch, unsere chirurgischen Kollegen sagen mal gerne, ja, der ist ja auch im Durchgang, der hat ja auch eine Vollnarkose gekriegt, ne? Hat man auch eine ganze Zeit lang diskutiert. Was ich ganz spannend in dem Zusammenhang fand, da gab es, also wenn man sich die Meta-Analysen mal anguckt, dann gibt es eine, oder es gibt eine spannende Studie, die man geguckt hat, wenn man die Patienten, klassisch HIFTEP, das ältere Semester, die operiert worden sind, HIFTEP-OPs, in Vollnarkose oder Regionalanästhesie. Und tatsächlich ist das Auftreten oder war die Delirrate ähnlich hoch. Und man kann letztendlich postulieren, auch die Narkoseform. Ist es jetzt wirklich die Vollnarkose, auch eine Regionalanästhesie, was man immer gesagt hat, ist wahrscheinlich deutlich besser. Ich persönlich glaube auch, dass es dem Patienten eher gut tut, wenn er noch irgendeine Form der Orientierung behält, indem man gucken kann und sprechen kann. Aber ja. Trotzdem scheint ja, wenn man sich diese Studien anguckt, dass sie dir trotzdem relativ gleichhäufig zu sein, sodass man am ehesten, wie du gesagt hast, das Trauma selber dazu mit beiträgt. Und das ist nun mal dann die OP, Krankenhausaufenthalt, nach auf die Intensivstation, der Infekt, der dazu kommt, wie auch immer. Also das, was wir früher gesagt haben, naja, der ist ja auch durchgängig, der hat ja auch eine Narkose gekriegt, kann man, glaube ich, an der Stelle nicht mehr so stehen lassen. Ne?
Also, nee, glaube ich, kann man nicht mehr so sagen. Also, das geben die Daten auch nicht her. Ne? Also das ist, wie du sagst, wenn man sich da so ein bisschen in die Materie reinliest, das spielt keine Rolle. Was auch spielt auch keine Rolle, ob sie eine Gasnarkose bekommen haben oder eine Tivo gekriegt haben. Mhm. Das spielt keine Rolle für das Auftreten des Delirs. Das Einzige, was gesagt worden ist, dass es wohl andeutungsweise dieses Medikament Dextor gibt, was fraglich in manchen Studien eine gewisse Delirprävention gezeigt hat, wenn man das intraoperativ substituiert.
Dexmedetomidin ist der Wirkstoff, ne?
Genau. Zum Thema Delir fällt mir gerade noch so eine Geschichte ein. An die Patientin wirst du dich auch noch erinnern, diese junge, Anfang 30-jährige Mutter von zwei Kindern, die zu uns gekommen ist, mit dem Ilius, glaube ich, war es, die den schwersten fulminanten Verlauf hingelegt hat. Das fand ich, war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, an die ich auch immer denken musste, als ich mich auf diesen Artikel vorbereitet habe. Diese ganz junge Frau, die da völlig einen schweren septischen Verlauf hingelegt hat und dann vollkommen ins Delir gerutscht ist und als völlig reflektierter, gebildeter, orientierter Mensch vorher da lag und Halluzinationen hatte, ihren Mann nachts angerufen hat und gesagt hat, sie sieht, wird vergewaltigt und sie wird ans Bett gefesselt. Das fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das fiel mir jetzt gerade in dem Kontext nochmal ein.
Ja. Ja, ist erschreckend, ne? Was das auslöst. Ja.
Sehr, sehr erschreckend.
Wenn wir jetzt wir haben das ja gerade in den Nachtdiensten, das kennen wir alle oder jeder, der Nachtdienste gemacht hat, jetzt habe ich einen delirierenden Patienten vor mir. Was mache ich mit dem? Oder was macht aus meiner Sicht Sinn? Beziehungsweise was sagt die Leitlinie? Was ist denn empfohlen?
Ja, der Grundgedanke wäre immer, wie kriegen wir es hin, dass wir erstmal dieses Delir verhindern? Das ist eigentlich die viel spannendere Frage. Wenn die Patienten das Delir haben, haben wir so ein bisschen ja schon das Problem und das Kind ist in den Brunnen gefallen. Wir bei uns im Haus haben gewisse Leitlinien, medikamentöse Empfehlungen, die wir anwenden können, eher mit dem Gedanken, dass wir den Patienten nicht chemisch fixieren, sondern ihm im Prinzip den Leidensdruck in der Situation nehmen und vor allen Dingen auch weiteren Schaden von dem Patienten oder von ihm fernhalten. Wir persönlich benutzen Risperidon, das wir einsetzen, oder Pipamperon, das wir geben, Mirtazapin geben wir gerne schon mal, um den Schlaf anzustoßen.
Genau, das heißt, Risperidon eher als starkes Neuroleptikum, ne, um das psychotisches Erleben zu mildern. Und beim Pipamperon, Melperon, also das sind ja eher die älteren Substanzen, hohe therapeutische Breite, die eher dazu dienen, ich sag mal, dieses aufgekratzte oder sag mal, wo eher die dämpfende Wirkung im Vordergrund steht. Ne?
Genau.
Dextromedin kann man dazu nehmen, ne? Dexmedetomidin hast du vorhin
schon gesprochen. Kann man gut dazugeben.
Dazu nämlich gemacht. Genau, ein Punkt, der mir noch eingefallen ist, den ich früher häufig gemacht habe, ist das gute alte Haldol, gerne auch IV. Ich glaube, es wird auch phasenweise immer noch gemacht. Ich muss an der Stelle tatsächlich sagen, dass Haloperidol IV, da distanziert sich zum Beispiel in den Staaten die FDA außerordentlich von, das IV zu machen. Das kann schweres Kammerflimmern verursachen. Mhm. Auch gut umschriebene oder Fälle, wo letztendlich oder Todesfälle, die darüber eingetreten sind. Der Hersteller, es gibt ja verschiedene Hersteller, aber einer der Hersteller distanziert sich auch davon und sagt, naja, am liebsten eher nicht. Wenn du es machst, dann wirklich nur noch unter Monitorüberwachung. Also wir sind da sehr zurückhaltend. Was ich von den Psychiatern gelernt habe, ist, dass man auch Benpiridol ähnlich stark wirksam, das hat eine IV-Zulassung. Also wenn ich den Patienten wirklich nicht mehr eingefangen kriege und er für eine orale Medikation nicht mehr zugänglich ist, kann das eine ganz gute Alternative sein. Also Benpiridol IV darf auch IV gegeben werden, hat eine Zulassung, aber das so am Rande. Das heißt, das sind so die klassischen Medikamente eher, die du einsetzt oder die wir einsetzen zur Deliertherapie. Ich glaube, einen wichtigen Punkt hast du vorhin angesprochen, dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Ne? Ja. Also im Prinzip das, was wir dann machen, ist, wir versuchen irgendwie die Symptome zu mildern und das Leiden zu mildern darunter. Ich habe tatsächlich ziemlich lange auch immer gedacht, ich helfe den Patienten da wirklich mit. Also die werden schneller gesund, die werden dadurch besser. Also im Sinne von, ich kann ein Delir medikamentös therapieren. Ich bin dann über mehrere Artikel gestolpert. Im New England Journal war eine gute Übersicht, die tatsächlich gezeigt haben, ob die Patienten eine medikamentöse Therapie bekommen oder nicht, macht tatsächlich am Outcome hinten raus nichts.
Keine Rolle spielen, keine Rolle.
Das fand ich schon erstaunlich, weil ich tatsächlich die ganze Zeit dann gedacht habe, ich glaube, klar, dann kriegen die, ein Neuroleptikum oder ähnliches und dann, ich tue ihnen was Gutes. Also, ich schade ihnen sicherlich nicht, weil man kann sich vorstellen, wenn sich einer den ZVK rausreißt oder sich eigengefährdet, dann kann das nicht gut sein. Aber tatsächlich, ursächlich tun wir nicht viel Gutes, ne? Was ist denn aus deiner Sicht tatsächlich das, was bringt?
Naja, was ganz klar was bringt, sind die einfachen Dinge drumherum. Das heißt, Patienten, die ein gewisses Risiko für ein Delir mitbringen, schon frühzeitig zu identifizieren. Dinge wie für ein... Entschuldigung, das habe ich nicht mal kurz
gesprochen. Nee, alles gut. Ich habe es gesehen.
Dinge wie für einen geregelten Takt-Nacht-Rhythmus sorgen, für eine Orientierung des Patienten sorgen. Das sind einfache Dinge, wie wenn ich einen Patienten habe, der schwerhörig ist, dafür zu sorgen, dass der sein Hörgerät mit auf der Intensivstation oder auf Station hat. Wenn er nicht gut sieht, eine Brille hat, eine Tageszeitung anbieten. Für einen geregelten Tag-Nacht-Rhythmus und auch einen Lichtrhythmus sorgen. Das heißt nicht, dass es da 24 Stunden auf der Intensivstation Festtagsbeleuchtung herrscht, sondern dass es nachts dunkel ist und über Tag hell ist. Für eine ausreichende Mobilisation sorgen. Das heißt, die Patienten auslasten, aus dem Bett holen, mobilisieren. Das sorgt für eine gewisse körperliche Anstrengung, was dann auch wieder für einen vernünftigen Tag-Nacht-Rhythmus bei den Patienten.
Ja, ist ein bisschen wie bei den kleinen Kindern, ne? Also wir haben beide Kinder und ich kann nur aus der Erfahrung heraus sagen, wenn die nachmittags um 5 noch 2 Runden um den Block drehen, dann geht es auch abends besser ins Bett. Wir sind provokant jetzt, aber tatsächlich, so eine späte Nachmittagsmobilisation hilft ja häufig auch tatsächlich auch besser in den Schlaf zu finden und dieses gerade das nächtliche Delir gar nicht so ausprägen zu lassen. Ne?
Ja, also es sind viele, viele einfache Dinge, die man machen kann, die Lautstärke auf der Intensivstation reduzieren, Alarme, die nicht notwendig sind, ausschalten, den Monitor vielleicht beim Patienten auf Privacy stellen, der muss ja nicht die ganze Nacht leuchten neben dem Patienten.
Ja.
Ganz viele einfache Dinge, die man ohne viel Kosten in den täglichen Alltag sozusagen mit übernehmen kann, wenn man das Personal genug schult für diese Dinge. Und da ist auch im Prinzip evidenzbasiert, dass man mit diesen Dingen schon ganz, ganz viel an der Auftretwahrscheinlichkeit des Delirs verändern kann.
Ja, die Liegezeiten werden kürzer, ne? Das ist unwichtig. Aber wie du sagst, am Ende muss man echt sagen, es ist Teamwork, ne?
Absolut.
Also das ist nichts, was wir als Ärzte hier mal eben schnell alleine wuppen, was wir auch gar nicht, das sind wir auch gar nicht in, also das schaffen wir gar nicht. Sondern das geht wirklich nur als Team mit Physiotherapeuten, mit Pflege zusammen, gemeinsam Patienten mobilisieren, raussetzen. Und das findet immer noch zu wenig statt. Ne?
Das muss Man muss ganz klar sagen, die Pflege spielt da die essentielle Rolle. Das sind ist die Berufsgruppe, die den Puls am Patienten hat. Ne? Und das sind die merken, wenn er sich verändert oder nicht. Und das sind die mit ihrer Tätigkeit den größten Einfluss auf das Auftreten eines Delirs haben können. Ne, im positiven Sinne einfach. Ja. Das ist einfach so.
Ja, Angehörige.
Da hilft nur Schulen.
Ja.
Und man muss ganz klar sagen, Intensivstation ist der die Auslöser. Wenn es möglich ist, so schnell wie möglich von der Intensivstation verlegen.
Ja. Das ist tatsächlich was, was ich den Angehörigen auch immer wieder sage. Das ist, also ich meine, das ist ja eine der höchst unnatürlichen Umgebungen, in denen man sich irgendwie befinden kann. Also ich stelle mir einmal alternativ noch vor, ich bin in so einer Mars-Sonde oder so ähnlich. Aber überall Kabel, überall Schläuche, es piepst, Lautstärke, die immer ein Problem bleibt oder häufig ein Problem darstellt, zusätzlich noch krank, jetzt zu Covid-Zeiten noch isoliert, keine Angehörigen, das ist eine Vollkatastrophe. Also, dass da das Gehirn irgendwann unaufmerksam wird, ist, finde ich, irgendwann nicht mehr abwegig. Ja?
Nein.
Ja, da müssen wir, glaube ich, oder sollten wir gemeinsam noch viel, viel mehr daran arbeiten, das zu tun.
Wenn, ich glaube, wir müssen uns da alle selber sensibilisieren. Wir kennen das nicht. Ne? Wir sind auch, oder ich für mich kenne das auch, man kommt zum Dienst und man unterhält sich laut mit den Kollegen auf dem Flur. Ne? Das sind so ganz viele Kleinigkeiten, wo man sich selber sicherlich auch immer wieder reflektieren muss und schulen, einfach darauf aufmerksam machen. Ne? Und das sind die kleinen Dinge, die so ein Delir verhindern können.
Ja, es ist ganz spannend, wenn man sich mal anguckt, wie neue Intensivstationen gebaut werden. Da gibt es ganz pfiffige Ansätze, auch sag mal allein architektonisch. Also das, was man gemerkt hat, ist, wenn Patienten zum Beispiel Intensivgeräte gar nicht groß sehen oder die Monitoranlage, also je natürlicher der Raum wird, ich sag mal, mehr die Hotelatmosphäre, mehr das Wohnzimmer zu Hause, desto seltener tritt zum Beispiel dann darüber ein Delir auf. Oder die Möglichkeit zum Beispiel, wenn ich das Zimmer neu ausstatten muss oder befüllen muss, gibt's, das ist auch kein Riesenaufwand, wenn man so eine Station neu bauen sollte, dass ich es den von außen befüllen kann. Also ich nach außen den Schrank auflege, alles rein und von innen kann ich es mir rausnehmen, ohne immer ins Zimmer rein und rauslaufen zu müssen. Also da wird sich allein dadurch schon baulich eine Menge ändern, wenn man guckt, dass es ja doch immer noch, ich glaube, der größte Teil der deutschen Intensivstationen ja irgendwo, ja, das sind Bauten aus den 70ern, 80ern, ne? Vielleicht 90ern noch und da waren viele dieser Thematiken noch nicht so bekannt. Ne? Also ich glaube, das wird da wird sich hoffentlich was tun und auch was sich verändern.
Ja, es gibt ja Ansätze zu sagen, dass quasi das Auftreten eines Delirs auch ein Qualitätskriterium irgendwann werden könnte. Ne? Dass man guckt, wie hoch sind die Delirraten in den Krankenhäusern.
Ja, klar.
Und dass das als Qualitätskriterium auch für ein Krankenhaus herangezogen wird. Also allein aus den wirtschaftlichen Gründen wird das früher oder später auch für die Krankenhausbetreiber interessant werden. Ne?
Da muss jeder.
Krankenhausverweildauer verlängert sich bei Patienten, die ein Delir durchmachen. Ne?
Ja, und insgesamt ja auch in der alternden Gesellschaft. Also ich meine,
absolut.
Unsere Patienten werden immer älter, immer kränker, also sind alle multimorbid vorerkrankt, die Frailty nimmt immer mehr zu, die Gebrechlichkeit. Von daher wird das immer häufiger auftreten. Dem müssen wir uns irgendwo stellen. Ne?
Und es werden ja auch immer invasivere Maßnahmen bei diesen Patienten vorgenommen. Also es werden ja Operationen bei Patienten in Altersklassen gemacht, wo man vielleicht vor 30 Jahren gesagt hätte, okay, das tun wir heute nicht mehr. Und weil es möglich ist, werden ja auch noch 80-, 85-Jährige und großen Operationen unterzogen. Und das erhöht einfach maximal das Risiko danach, ein Delir zu bekommen.
Ja, sehe ich genauso.
Ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist einfach.
Wenn du das kurz zusammenfassen müsstest, in wenigen Worten, was wären deine, was wären deine Key Messages? Oh Gott, ich bin schon über dem Englisch, ne? Deine Hauptaussage,
um es zu sagen. Meine Hauptaussage, genau. Also wichtig ist, Delir tritt auf, ist oft unerkannt, vor allem das hypoaktive Delir. Man kann es mit einfachen Tests am Bett, die nicht viel Zeit kosten, feststellen. Es gibt eine medikamentöse Therapie, die man anwenden kann, aber man sollte sich bewusst sein, dass das nicht das ist, womit man den Patienten im Prinzip, womit man den heilt, vom Delir heilt, sondern eigentlich ist das Wichtige, Patienten zu identifizieren, wie hoch das Risiko für ein Delir ist und an den kleinen Stellschrauben zu arbeiten, als Team gemeinsam hinzugehen und zu sagen, wir mobilisieren den Patienten, wir sorgen für eine halbwegs vernünftige Atmosphäre, auch auf einer Intensivstation, wir sorgen für einen vernünftigen Tag-Nacht-Rhythmus, wir reduzieren die Lautstärke. Wir sind einfach aufmerksam als Team und wir gehen auch hin und, sage ich mal, ermahnen uns auch selber und führen uns das selber auch nochmal vor Augen, wie wir wirken, ob wir vielleicht laut sind in dem Moment. Wir sorgen dafür, dass es nicht zu hell ist. So die einfachen Dinge. Und wie gesagt, ich komme immer auf dieses Beispiel dieser jungen Frau zurück, Anfang 30, das Delir trifft sicherlich häufiger eher die alten Leute, so, aber es kann mitunter auch den 35-Jährigen treffen, der womöglich dann mit einer kognitiven Defizit nach Hause geht, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfen hat. Und das sind sicherlich Dinge, die wir auch selber persönlich nicht erleben wollen und ja, auch nicht unseren Angehörigen wünschen. Ja.
Ja. Martin, es war wie immer ein Fest.
Muss man so, ja, es war super.
Nee, es,
ja,
hat, es hat Spaß gemacht.
Mega.
Die Diskussion ist immer gut. Wenn die Zuhörer dort draußen, wenn ihr Anregungen habt oder Fragen habt oder es noch besser wisst oder uns, also bestimmte Menge, die es besser wissen, aber wenn ihr noch Anmerkungen habt oder irgendwas verändern wollt, oder dann schickt uns das einfach zu. Wir nehmen diese Kritik ernst, lesen uns das durch und nehmen auch Stellung dazu.
Auf jeden Fall.
Martin, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
So machen wir es.
Ich habe noch kein konkretes Thema. Wir finden bestimmt wie immer eins, oder?
Auf jeden Fall. Es gibt genug spannende Themen da draußen.
Ja, so sehe ich es genauso. Alles klar. Martin, bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.
Tschö.
Tschüss.
Sie hören der Intensivpodcast mit Jan Karl und Martin. Im Zustand nach Dienst. Eine Triple-Doc-Produktion.